Simon beeilte sich. Er hatte auf dem Feld gearbeitet. Nun wollte er schnell nach Hause, um sich zu waschen und umzuziehen und um mit seiner Familie das Passafest zu feiern. Seine beiden Söhne Alexander und Rufus freuten sich schon darauf. Er selbst freute sich auch. Lange Zeit hatte er in der Stadt Kyrene in Nordafrika gelebt. Dort hatte er das Passa nie so richtig feiern können. Aber jetzt wohnte er wieder in Jerusalem und hier fühlte er sich zu Hause bei den vielen Menschen, die den gleichen Glauben hatten wie er. Auf einmal hörte Simon in den Gassen Lärm. Da sah er es auch schon. Ein Trupp römischer Soldaten trieb drei Gefangene vor sich her. Sie kamen auf ihn zu. Die drei trugen schwere Holzkreuze aus dicken Balken auf ihren Schultern. Simon sah, dass sie kaum noch Kraft hatten. Besonders der erste Gefangene war sehr schwach, denn sie hatten ihm schon den Rücken blutig geschlagen. Aber die römischen Soldaten trieben ihn mit lauten Befehlen und mit Peitschen immer weiter an. Hinter der Gruppe folgten einige Frauen, die laut weinten. War das nicht dieser berühmte Mann aus Galiläa? Er war kaum zu erkennen, so geschwollen und so blutig war sein Gesicht. Doch jetzt sah Simon es genau. Ja, es war wirklich Jesus. Simon drückte sich an die Hauswand, um die Soldaten vorbeizulassen. Aber genau vor ihm brach Jesus zusammen. Er konnte das schwere Kreuz einfach nicht mehr tragen. Der Hauptmann sah, dass hier Schläge auch nichts halfen. Dieser Verurteilte war mittlerweile einfach zu geschwächt. Er sah sich um und sein Blick fiel auf Simon. Du da, rief er, komm her, trag du das Kreuz. Simon erschrak. Was, ich? Was habe ich denn damit zu tun? Und wenn ich das Kreuz anfasse, dann gelte ich doch als unrein und darf an der Passafeier nicht mehr teilnehmen. Aber alles half nichts. Der Hauptmann stand mit dem gezückten Schwert vor ihm und seine Geste war eindeutig. Simon hob das schwere Kreuz und lud es sich auf die Schulter. Dann ging er los. Jesus raffte sich wieder auf und schleppte sich hinter ihm her. Sie kamen an das Stadttor und gingen hinaus zu dem Hügel, auf dem die Hinrichtungen stattfanden. Er hieß Schädelstätte, weil er die Form eines großen Kopfes hatte. In der Sprache Israels hieß das Golgatha. Auf Befehl des Hauptmanns warf Simon das Kreuz ab. Dann ging er schnell zur Seite, blieb aber in der Nähe stehen, um zu sehen, was passieren würde. Die Soldaten begannen ihr grausames Werk. Jesus wurde mit Händen und Füßen auf das liegende Kreuz genagelt. Sie gruben ein Loch, richteten das Kreuz auf und befestigten es in dem Loch. Mit den beiden anderen Männern machten sie es genauso. Ihre Kreuze standen rechts und links von Jesus. Simon zuckte zusammen, als er sah, wie roh die Soldaten mit Jesus umgingen. Was für Schmerzen musste er jetzt haben? Und warum taten sie das? Wenn all das stimmte, was er von Jesus gehört hatte, dann hatte er doch nur Gutes getan. Warum also töteten sie ihn? Unter dem Kreuz standen einige der Freunde von Jesus und auch Frauen. Eine davon war wohl seine Mutter. Denn Simon hörte, wie Jesus einem seiner Freunde sagte, er solle sich um sie kümmern. Lange Zeit geschah nicht viel. Die Soldaten mussten warten, bis die Gekreuzigten gestorben waren. Unter dem Kreuz von Jesus weinten die Frauen und in größerer Entfernung spotteten einige Leute. Sie riefen Jesus zu, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst und steig vom Kreuz herunter. Dann werden wir auch an dich glauben. Die Soldaten saßen in der Nähe zusammen und würfelten, wer das Gewand von Jesus wohl bekommen sollte. Ohne es zu wissen, taten sie damit genau das, was ein Prophet schon vor langer Zeit vorausgesagt hatte. Später hörte Simon, wie einer der beiden gekreuzigten Verbrecher Jesus beschimpfte. Aber der andere stöhnte, sei still. Wir haben diese Strafe verdient, aber er hat nichts Böses getan. Dann wandte er sich zu Jesus und sagte: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete: Ich verspreche dir das, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dann wurde es auf einmal ganz dunkel, die Erde bebte. Jesus schrie laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Simon kannte diese Worte. So begann der 22. Psalm. Ob Jesus wirklich von Gott verlassen war? Aber warum denn? Erst später verstand Simon, dass Jesus diesen grausamen Tod erleiden musste, damit die Menschen ihn nicht erleiden müssen. Er begriff, Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er selbst schuldig war, sondern weil er die Schuld der Menschen trug. Noch einmal zuckte Simon zusammen, als Jesus mit lauter Stimme rief: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dann fiel sein Kopf zur Seite. Jesus war tot. Lasst uns einen Moment still sein und dann möchte ich mit uns beten. Ja, Jesus, du warst tot, aber heute lebst du wieder. Und wir dürfen zu dir beten. Aber wir dürfen nochmal zurückgucken auf diesen Moment, auf diesen Tag, wo du gestorben bist. Für unsere Schuld, für unser Versagen, für alle Dunkelheit und Finsternis. Und Jesus, wir bitten dich, dass du heute unsere Herzen wirklich aufschließt und weit machst, was dein Sterben für uns bedeutet, für uns heute. Jesus, wir laden dich ein und bitten dich, dass du diesen Raum jetzt füllst, dass du die Atmosphäre füllst durch deinen Geist. Dass wir nicht nur gedenken, was vor 2000 Jahren einmal passiert ist, sondern dass wir verstehen, in der Tiefe unseres Herzens, was dein Tod heute mit uns macht, heute für uns von Bedeutung ist. Hab Dank, dass du jetzt hier bist, dass wir dich einladen dürfen, dass du diesen Abend segnen wirst und anfüllen wirst und unsere Herzen, unseren Geist auch. Dazu laden wir dich ein. Hab Dank dafür. Amen. Ja, ihr Lieben, wir feiern Karfreitag und ich möchte euch mit hineinnehmen, so ein bisschen in die letzten Stunden von Jesus. Jesus ist für uns gestorben, das ist so die Formel. Die haben wir schon unzählige Male gehört und auch selber gesagt. Aber was bedeutet es eigentlich? Und mich hat dieses Jahr in der Vorbereitung nochmal so fasziniert, wie Jesus gestorben ist. Damit meine ich nicht das Kreuz an sich, sondern ich meine seine Haltung. Weil er so ganz anders gestorben ist, als wir es wahrscheinlich erwarten würden. Wir wissen von vielen großen Menschen und auch Religionsgründern, wie sie gestorben sind. Das kann man nachlesen, das ist teilweise dokumentiert. Und eigentlich kann man sagen, durchweg, vor allen Dingen die Menschen, die eben nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern irgendwie durch Gewalt, die haben gekämpft. Die haben sich gewehrt, die haben versucht, den anderen, den Feinden irgendwie noch weh zu tun, ihre Macht irgendwie zu halten und auszubauen. Und das ist an Jesus so beeindruckend, dass er so in einer ganz, ganz anderen Haltung stirbt. Ich will mit euch deswegen so ein paar Stationen wirklich unmittelbar vor seinem Tod, vor der Kreuzigung mal angucken. Und das Ganze kumuliert dann natürlich am Kreuz, das ist keine Frage, aber schon auf dem Weg dorthin macht Jesus so unmissverständlich klar, wofür er sterben wird. Und das ist ganz faszinierend. Wir haben gestern eigentlich schon ein bisschen was dazu gehört, was dazu passt. Der Michi Welz hat uns so ein bisschen hineingenommen in die Stunden noch weiter davor. Und ich fand es ganz faszinierend, dieser Clou am Ende, dass Jesus am letzten Tag seines Todes nichts anderes gemacht hat, als die ganzen Jahre vorher auch. Das hat mich unglaublich fasziniert. Weil er so mit sich im Reinen war, dass er gar nicht nötig hatte, irgendwie am letzten Tag vor seinem Tod etwas anders zu machen als das, was er schon immer gemacht hat. Hat mich ganz schön ins Nachdenken gebracht. Und heute gehen wir so ein bisschen ab da weiter. Michi hat uns so ein bisschen bis zum Abendmahl und Garten Gethsemane gebracht. Und da setzen wir mal an. Das letzte Abendmahl, das war die Runde, wo Jesus schon gesagt hat, hey, einer von euch wird mich verraten. Und das war ein absoluter Schock für die Jünger. Und sie haben getuschelt und überlegt, bin ich es? Oder der? Oder wer ist es jetzt? Und dann, ich habe die ganze Geschichte nochmal so gelesen, steht da. Und dann sangen sie noch ein Loblied und gingen. Und ich dachte so, boah, ich weiß nicht, wie euch zumute wäre. Aber wenn Jesus sagt, hey, einer von euch wird mich verraten, dann fröhlich ein Loblied zu singen. Wow, da ist für mich schon so ein erster Bruch in der Geschichte. Aber auf jeden Fall gehen die Jünger dann raus, haben vielleicht noch ein bisschen aufgeräumt da in dem oberen Saal und dann gehen sie in Richtung Garten Gethsemane. Und dann bringt Jesus den zweiten Schocker, weil er sagt auf dem Weg, übrigens in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Es wird ja immer ermutigender. Einer wird mich verraten, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Da haut Jesus wirklich so einen Klopper nach dem anderen raus. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Petrus kann das nicht mehr hören. Und er springt auf und sagt, was? Einer wird dich verraten? Niemals. Wir werden uns ärgern an dir? Niemals. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und selbst wenn alle anderen sich ärgern, ich nicht. Das ist so Petrus. Und wie die Geschichte weitergeht, das wissen wir. Es ist Petrus, der Jesus verleugnet, als die Situation immer heißer wird. Und er dreimal gefragt wird, warst du nicht auch mit diesem Jesus zusammen? Und er so sagt, ich? Never ever. Kenn diesen Mann überhaupt nicht. Das ist ganz schön harter Tobak. Ich habe überlegt, wenn ich in so einer Situation wäre, wo ich gefangen genommen werde, wo mir der Tod vor Augen steht und dann einer meiner besten Freunde sagt, noch nie gesehen. Boah, das wird in mir Trauer und Schmerz auslösen und Wut gleichzeitig. Das wäre ein richtig heftiger Schlag ins Gesicht und ich glaube, der Schmerz wird mich zusammenbrechen lassen und ich würde weinen und die Wut würde wahrscheinlich rufen, was? Ich dachte, du bist mein bester Freund. Und jetzt, du bist ein Verräter. Jetzt springen wir in der Geschichte ein bisschen weiter nach vorne. Nach der Auferstehung treffen Jesus und Petrus sich wieder. Und Jesus fragt Petrus dreimal, genauso wie oft er ihn verleugnet hat, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus ist durch diese Situation vorher sehr, sehr kleinlaut geworden, sehr demütig. Und er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dreimal sagt er das. Und dann beruft Jesus diesen Petrus neu und sagt ihm, weide meine Schafe. Das heißt nichts anderes als, du bist derjenige, der meine Bewegung, wenn ich gestorben bin, weiterführen soll. Wow, ihr Lieben. Petrus hat Mist gebaut und zwar richtigen Mist. Das war nicht eine kleine Notlüge oder sowas, er hat den Herrn verleugnet. Das geht schon tief. Und trotzdem empfängt Petrus von Jesus eine doppelte Gnade. Er empfängt Vergebung und er empfängt eine neue Berufung. Überlegt euch das mal. Und das ist der erste Tausch, der an diesem Kreuz sichtbar wird oder den Jesus an diesem Kreuz erwirkt hat für uns. Er ist gestorben für uns, damit wir an unserem Versagen nicht stehen bleiben müssen. Denn Jesus ist bei Petrus nicht stehen geblieben und er bleibt auch bei uns nicht stehen. Und das ist das Wunderbare an diesem Karfreitag, dass es ein guter Freitag ist, ein Good Friday, wie man im Englischen oder Amerikanischen sagt. Dass Jesus uns die Schuld genommen hat, unser Versagen, selbst wirklich den übelsten Mist. Und dass er nicht nur vergibt, sondern wirklich so weit die Schuld und unser Versagen von sich weist, dass er uns neu berufen kann. Das liegt in diesem Kreuz. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern weiter, zum Garten Gethsemane. Und da finde ich eine ganz krasse Beobachtung sehr, sehr bemerkenswert. Da kommt Judas nämlich mit den hohen Priestern und einigen weiteren Ältesten und so weiter, um Jesus zu verhaften. Und Jesus weiß das natürlich. Und dann sieht er, wie Judas auf ihn zukommt. Und mich hat das total berührt. Irgendwie, ich weiß nicht, habe ich das noch nie so in der Tiefe wahrgenommen. Aber dieses Jahr, Jesus sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Er sagt nicht, Freundchen, wozu bist du gekommen? Er sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Jesus weiß doch, dass er als Feind kommt. Er weiß doch, dass er kommt, um ihn zu verraten und ja, möglichst ohne großes Aufsehen, dass er gefangen genommen wird. Judas hat Jesus verraten und er hat dafür 30 Silberlinge bekommen. Im Internet findet man unterschiedliche Angaben. Das waren zwischen 500 oder 10.000 Euro, ist eine sehr große Spanne. Zeigt, wie unsicher man sich da ist. Aber Judas hat dafür Geld kassiert, um Jesus zu verraten. Und Jesus nennt ihn Freund. Und hier liegt dieses große Paradoxon der Liebe Gottes, das so unbegreiflich ist, dass Jesus nicht auf die Umstände guckt, nicht da, wo wir gerade stehen, wie wir kommen, sondern dass er uns mit den Augen seiner Liebe anguckt und mit den Augen, wo er uns haben will. Und dass er uns so anspricht, als wären wir das schon. Wir sollen seine Freunde sein. Jeder Mensch soll ein Freund von Jesus sein. Und er guckt jeden Menschen so an, mit den Augen der Liebe und der Freundschaft, als wäre es schon so. Weil er am Kreuz für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Und 2. Korinther 5, Vers 19 heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Was heißt das? Das heißt nicht, dass jeder Mensch automatisch mit Gott verbunden ist, sein Freund ist. Nein, Gott schenkt uns die Freiheit zu entscheiden und das anzunehmen. Die Bibel lehrt keine Allversöhnung. Aber was hier drin liegt, ist, dass Jesus von seiner Seite alles getan hat. Dass er von seiner Seite sagen kann, es steht nichts mehr zwischen uns, wir können Freunde sein. Und so guckt er jeden Menschen an und so begegnet er jedem Menschen. Das finde ich einfach absolut gigantisch. Was für eine unermessliche Liebe, dass er zu Judas sagen kann, Freund, wozu bist du gekommen? Und dass er zu dir und mir Freund gesagt hat, auch als wir ihn noch nicht kannten. Und dass er zu jedem Menschen sagt, Freund, ich reiche dir die Hand. Das ist das Kreuz. Die Geschichte geht weiter im Garten Gethsemane. Jesus wird gefangen genommen und er wehrt sich nicht. Und deswegen haben die Jünger irgendwann das Gefühl, boah, wenn Jesus sich nicht wehrt, dann müssen wir uns jetzt wenigstens wehren. Warum macht der Kerl nichts? Und Petrus scheint ein bisschen Persönlichkeit da drin zu liegen. Er ist wieder der Erste, der nach vorne schnellt mit seinem Schwert und haut einem der Knechte des Hohenpriesters das Ohr ab. Wenn man Jesus schon nicht befreien kann, dann sollen wenigstens die anderen nicht ungeschoren davonkommen. Dann sollen die wenigstens auch mal ein abgeschlagenes Ohr haben oder richtig Schmerzen. Das ist Genugtuung und Schadenfreude. Aber was macht Jesus hier? Jesus gebietet Petrus Einhalt, sagt Stopp. Und er geht hin zu diesem Knecht und heilt ihm das Ohr. Das ist die Reaktion von Jesus. Es wird hier deutlich über das Kommen von Jesus und über das Kreuz und über Karfreitag, dass Jesus gekommen ist, wirklich um alle unsere Schuld und damit aber auch Negativität, Tod, Krankheit, Verletzung, Hass, Streit, Gewalt, alles auf sich zu nehmen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns zu vergeben, aber gleichzeitig liegt da der Beginn von Heilung. Ganzheitlich. Was für ein gewaltiger Tausch hier am Kreuz passiert. Und darin liegt unsere Rettung, dass wir Jesus alles das bringen können, was wir an Verletzungen anderen zugefügt haben, aber auch das, was andere uns an Verletzungen zugefügt haben. Und dass wir das Jesus bringen. Und durch das Kreuz, dadurch, dass er das auf sich genommen hat, Heilung erfahren dürfen. Der eine Soldat, der erlebt das als Vorgeschmack hier schon mit seinem Ohr. Aber letztendlich ist das das, was Jesus am Kreuz für alle Menschen erringt und anbietet. Jesaja 53, Vers 3 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, das ist Jesus, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Heilung ist vielleicht nicht gleich sofort da, wenn wir Jesus annehmen. Sie wird in der Ewigkeit einmal vollständig sein. Aber sie fängt hier schon an. Sie fängt hier schon an und wir dürfen sie erwarten und erbeten an Leib, Seele und Geist. Wir gehen weiter. Nachdem Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen worden ist, wird er zum hohen Priester geschleppt. Und hier kommt es jetzt zum Eklat. Der hohe Priester sucht irgendwie eine Schuld, dass sie Jesus irgendwie verklagen könnten, aber er findet nichts. Und irgendwann fällt ihm die geniale Frage ein, dass er sagt, hey, sag mal, bist du der Sohn Gottes? Das, was du von dir behauptet hast, bist du es wirklich? Und Jesus sagt, du hast es gesagt. Das heißt nichts anderes als ja. Und damit platzt die Bombe. Das ist Gotteslästerung. So ein Mensch, so blutend und niedergeschlagen, das kann niemals der Sohn Gottes sein. Und damit ist Jesus überführt und er soll hingerichtet werden für diese Gotteslästerung. Und dann sagt Jesus, Moment mal, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen, sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Matthäus 26, 64. Ein nächster Tausch. Das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Und was auch irgendwie erstmal so schwer ist zu begreifen. Sie wollen einen König, der mal so richtig auf den Putz haut. Der mal so richtig sagt, wo es lang geht auf dieser Welt. Aber sie wollen nicht so einen Luschi, der sich im Angesicht seiner eigenen Gefangennahme noch nicht mal wehrt. Was ist das denn? Das kann doch niemals der Sohn Gottes sein. Aber genau das ist eben das Wunderbare an Jesus, dass er der König der Könige ist. Er ist der Herr der Herren. Und er wird eines Tages wiederkommen mit dem Zepter in der Hand. Und er wird Licht von Finsternis scheiden und Recht und Gerechtigkeit aufrichten. Das ist unser Herr Jesus. Er ist es wirklich. Aber bevor er so kommt, mit Macht und mit Herrlichkeit, kommt er als demütiger Herr. Denn wenn er einfach so gekommen wäre, um mit der Faust auf den Tisch zu hauen, wer würde dann bestehen? Niemand. Kein Mensch könnte vor Gott bestehen, kein Mensch wäre gerecht. Und deswegen kommt Jesus als erstes, als demütiger Herr, als dienender Herr, um uns zu gewinnen, weil das sein Wesen ist. Liebe. Und deswegen ist heute auch sein Ruf, seine Einladung, seine Gnade und Vergebung anzunehmen, weil sie uns heute allen gilt. Heute, wenn wir seine Stimme hören, sag ja zu Jesus, zu diesem demütigen Herr. Das nächste Mal, wenn Jesus kommt, wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Und darauf freuen wir uns. Und dann wird er alles gut machen. Und jeder, der ihn angenommen hat, der darf mit ihm leben. Und darf, wenn er kommt, in sein Gefolge mit eintreten. Mit diesem wunderbaren Herrscher, der er ist. Was für ein Tausch. Noch haben wir das Bild dieses gequälten Königs, der verspottet wird, dem man einen roten Mantel umlegt und eine Dornenkrone. Aber wenn er wiederkommt, hat er einen weißen Mantel und er hat eine goldene Krone. Und jetzt komme ich zur letzten Station auf dem Weg von Jesus zum Kreuz. Eine bemerkenswerte Episode. Jesus steht vor Pilatus und die Menge schreit, tötet ihn, tötet ihn. Und Pilatus ist ganz unwohl in seiner Haut. Er findet keine Schuld und denkt, warum soll ich diesen unschuldigen Mann hier verurteilen? Aber er hat einen Joker. Und dieser Joker heißt, dass er einmal im Jahr, wenn Pessach ist, eine Amnestie aussprechen darf. Das heißt, es ist ein schlechtes Spiel. Die Römer haben Israel besetzt und sie haben auch immer ganz kontrolliert irgendwelche Anführer von Aufständen und so weiter einkassiert, damit Ruhe ist. Aber das haben die Juden sich natürlich nicht gefallen lassen. Und deswegen haben die Römer so ein Spiel eingeführt. Einmal pro Jahr geben sie ihnen irgendeinen Aufführer wieder zurück und dann sind die Juden wieder ein bisschen dankbarer. Und so kann man das alles irgendwie so ein bisschen flach halten, die Bälle flach halten. Zuckerbrot und Peitsche. Und Pilatus ist sich total sicher, das Spiel geht auf. Wenn er das den Juden anbietet, dann werden sie Barabbas frei haben wollen. Einen ihrer Anführer, der irgendwie mal in einem Mord wohl auch verwickelt sein müssen. Tja, die Rechnung geht nicht auf. Das Volk schreit weiter, töte Jesu, gib uns Barabbas frei. Und plötzlich ist Barabbas frei. Ich würde gern wissen, was in seinem Kopf abgeht. Morgens hat er noch in der Zelle gelegen, verzweifelt, müde wie immer. Und plötzlich kommen irgendwelche Wachen, reißen die Tür auf, nehmen ihm die Handschellen ab, sagen, komm raus vor die Tür, du bist frei. Moment mal. Er hat wahrscheinlich gar nichts vorher mitgekriegt, was da vor den Türen des Gefängnisses abgeht. Aber plötzlich war er wirklich frei. Und ich würde gern wissen, wie hat Barabbas weitergelebt? Hat er gesagt, hey, cool, jetzt kann ich wieder weiter in mein altes Leben? Oder hat er gedacht, wow, ich habe nochmal eine neue Chance. Und die will ich jetzt nutzen. Wir wissen es nicht. Hat er was aus Karfreitag gemacht? Aber wir können etwas aus Karfreitag machen. Wir haben uns ein paar Personen und Stationen angeguckt, die ja nicht direkt was mit dem Kreuz zu tun haben, aber wo etwas von dem Wesen und von der Haltung Jesu deutlich wird, warum er letztendlich ans Kreuz gegangen ist. Und es ist faszinierend, wie er mit diesen Menschen in den letzten Stunden vor seinem Tod umgegangen ist. Er ist gestorben, um die Schuld auf sich zu nehmen und all unser Versagen. Er ist gestorben, um uns Heilung zu bringen, ganzheitlich. Und zu befreien, Barabbas. Er ist der Erste, der in der ganzen Geschichte von Jesu Tod profitiert. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Er ist der Erste, der ganz konkret von Jesu Tod profitiert. Und er ist frei. Was machen wir mit Karfreitag? Was machst du mit Karfreitag? Und ich habe so für heute Abend irgendwie dieses Gefühl, dass Jesus uns rufen möchte, dich persönlich rufen möchte und sagt, hey, das soll nicht nur eine Erinnerungsfeier sein, was damals passiert ist, sondern komm heute und bring mir das, was dich belastet. Komm heute und bring mir deine Schuld, bring mir dein Versagen, das du mit dir rumschleppst. Bring mir deine Schwachheit. Bring mir deine Beziehungslosigkeit, den Leistungsdruck, der dich antreibt. Bring mir falsche Bilder, die du von mir hattest. Bring mir Angst und Zweifel, bring's mir ans Kreuz, weil da kann ich's eintauschen. Bring mir, was dich bindet und was dich unfrei macht. Ihr Lieben, das Kreuz hat wirklich Kraft. Nicht das Kreuz, es ist aus Holz. Aber das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Jesaja 53, ich lese diesen Abschnitt nochmal als Ganzes. Für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, wir werden gleich eine Zeit des Lobpreises haben. Und das soll eine Zeit sein, wo wir ganz persönlich antworten dürfen und zu Jesus kommen dürfen, weil er uns dazu heute einlädt. Wir werden Lobpreis haben, wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern, im Gedenken an das, was Jesus für uns getan hat. Aber gleichzeitig auch in dieser Haltung, wir dürfen erwarten, dass er heute Abend für uns Dinge eintauscht. Vielleicht lebst du noch nicht mit Jesus. Noch nicht so wirklich. Vielleicht kommst du gerne zur Gemeinde und genießt die Gemeinschaft, aber du hast noch keine eigene Beziehung zu Jesus. Dann lädt er dich ein, in Beziehung zu ihm zu treten. Du musst dafür noch nicht viel verstehen. Er wartet einfach und du darfst beten und das reicht. Er möchte dir sagen, willkommen zu Hause. Du darfst mein Kind sein. Und wenn du mit Jesus schon länger lebst, dann lädt er dich heute genauso ein. Bring ihm, was dich beschwert. Bring ihm Last, bring ihm Angst. Bring ihm, wo du unfrei bist. Und er möchte dir sagen, dass du in ihm frei bist. Es ist Teil deiner Identität. Du bist nicht mehr gefangen. Du bist frei. Aber die Gefangenschaft ist stark. Sie will dich immer wieder zurückziehen und wieder gefangen nehmen. Und dann kannst du heute in dieser Zeit festmachen, nein, Gefangenschaft ist eine Lüge. Ich bin frei in Christus. Das darfst du in Anspruch nehmen. Ich bin frei, ihm zu dienen. Denn dafür hat er sein Blut vergossen. Ich bin frei, in Freude zu leben, weil er mir seine Liebe geschenkt hat. Und ich bin frei, immer mehr der Mensch zu werden, den Jesus in mir jetzt schon sieht. Das ist ein Prozess. Absolut. Das geschieht nicht mit einem Punkt. Aber genau deswegen feiern wir das Abendmahl immer wieder und diesen Tag heute, damit wir es wieder festmachen können und uns erfüllen lassen können von dem, was Jesus uns hier geschenkt hat und errungen hat an Karfreitag. Aaron, Angie, darf ich euch schon bitten, dass ihr nach vorne kommt? Ihr werdet uns jetzt in den Lobpreis und in diese Zeit leiten. Ich lade euch ein, steht auf oder bleibt auch sitzen, wenn es euch lieb ist, aber tretet wirklich so ganz persönlich jetzt vor Jesus, öffnet ihm euer Herz. Zeigt ihm, wie es euch geht und erwartet von ihm, dass er Dinge wirklich für euch eintauscht. Amen.